Weißt du, wenn wir normalerweise darüber nachdenken, wie man so eine komplett neue Fähigkeit erlernt, dann stellen wir uns das ja oft wie so ein technisches Handbuch vor.
Ja, genau. Ziemlich linear eigentlich.
Richtig. Man liest die Theorie, man übt dann ein bisschen die Praxis und am Ende hackt man einfach die Checklisten ab.
Mhm.
Das wirkt alles so greifbar. Fast schon wie so ein architektonischer Bauplan. Man setzt Stein auf Stein, bis das Gebäude steht und man am Ende stolz das Zertifikat in der Hand hält.
Das ist halt diese beruhigende Illusion der Kontrolle, die wir beim Lernen immer suchen.
Ja, total.
Wir mögen es einfach, wenn Lernfortschritte messbar sind. Also Ursache und Wirkung. Man investiert vielleicht 20 Stunden in Vokabeln und bekommt dann dafür die Note 2.
Genau. So die Theorie.
In der Theorie ist der Menschheit eine perfekt rationale Lernmaschine.
Aber dann wirst du den Faktor extremer Prüfungsstress in diesen schönen, sauberen Bauplan.
Oh ja. Und dann wird's ungemütlich.
Und wie? Plötzlich verwandelt sich dieser feste Zement buchstäblich in Treibsand. Das menschliche Gehirn verhält sich unter akutem Druck nämlich absolut nicht mehr wie so ein lineares Handbuch.
Absolut nicht, nein.
Und um genau zu verstehen, wie wir unser Gehirn vor diesem Treibsand schützen können und vor allem, wie wahre Kompetenz unter Druck eigentlich funktioniert, machen wir heute einen Deep Dive in eine wirklich faszinierende Quelle.
Hm.
Es ist das extrem detaillierte Logbuch eines echten Segelturns. Um genau zu sein, die Reise der Yacht Kalamista vom 11. bis zum 18. April.
Eine auf den ersten Blick vielleicht echt unkonventionelle Quelle für so eine tiefgreifende psychologische Analyse.
Ja, dachte ich am Anfang auch.
Aber sie bietet uns ein Labor unter absoluten Realbedingungen. Wir begleiten hier nämlich eine vierköpfige Crew des Bocholter Yachtclubs. Also Steffi, Katrin, Daniel und Norbert. Und die machen sich auf den Weg in die dänische Südsee.
Und ihr großes Ziel ist dabei der SKS, also der Sportküstenschifferschein.
Mhm.
Aber keine Sorge, wenn du jetzt zuhörst, unsere Mission heute ist es nicht, dir irgendwelche Segelstellungen oder Knoten zu erklären.
Ja, zum Glück.
Ja, die große Leitfrage für unsere heutige Analyse lautet vielmehr, was lehrt uns dieses authentische Logbuch über die Psychologie des Lernens?
Genau. Und wie baut man echte Resilienz auf?
Richtig. Und vor allem, was passiert in unserem Nervensystem, wenn dieser erdrückende Druck einer echten Prüfungssituation zuschlägt und wir von einer Sekunde auf die andere einfach funktionieren müssen?
Um die Wucht von dieser Erfahrung wirklich zu verstehen, müssen wir uns erstmal die Ausgangslage der Crew ansehen.
Mhm.
Diese vier sind nämlich keine blutigen Anfänger. Die segeln in ihrer Freizeit Jollen auf dem heimatlichen Bocholter Aasee.
Aber das ist ja ein sehr geschütztes Binnenrevier, oder?
Exakt. Das ist relativ entspannt. Aber jetzt geht es auf die offene Ostsee. Auf eine seegängige, richtig schwere Yacht.
Ah, okay.
Aus so einer Gruppe ambitionierter Freizeitsegler muss also innerhalb von nur wenigen Tagen eine Crew geformt werden, die auch unter extremem Prüfungsstress absolut fehlerfrei als Team agiert.
Das ist ja dann kein technischer, sondern eigentlich ein gewaltiger psychologischer Sprung.
Richtig. Das ist mental eine komplett andere Liga.
Und dieser Sprung passiert eben nicht, indem man einfach nur auf gutes Wetter hofft?
Der definitiv nicht.
Das erfordert ein Fundament, das so massiv ist, dass es selbst im heftigsten Sturm nicht reißt. Wenn wir uns da mal den Tag 1 im Logbuch ansehen, da weht sofort ein ganz besonderer Wind.
Mhm.
Der Skipper, der Kalamista, überlässt absolut nichts dem Zufall. Allein die Sicherheitseinweisung am allerersten Tag dauert fast 3 Stunden.
Das ist enorm lang für eine Einweisung.
Ja, voll. Die zerlegen da buchstäblich eine Rettungsweste in ihre Einzelteile, nur um den Mechanismus wirklich zu begreifen.
Wahnsinn.
Die inspizieren die staubtroppene Bilge, also das ist dieser tiefste Raum unter den Bodenbrettern des Schiffs, und prüfen da manuelle und elektrische Pumpen.
Mhm.
Und erst danach geht es an die eigentlichen Manöver. Im Logbuch wird dieses knallharte, ständige, repetitive Training liebevoll die Muckibude genannt.
Dieser Begriff Muckibude? Der trifft eigentlich den neurologischen Kern der Sache total gut.
Inwiefern?
Naja, es geht hier um den Aufbau von tief verankertem Muskelgedächtnis, also um völlig automatisierte Handlungsabläufe.
Ah, verstehe.
Wenn du nämlich unter Stress gerätst, hast du einfach keine kognitiven Kapazitäten mehr frei, um lange darüber nachzudenken, wo genau jetzt dieser eine Schalter liegt oder wie ein Seil belegt wird.
Das muss dann quasi blind funktionieren.
Ganz genau. Das muss sitzen.
Da gibt es ja dieses eine Manöver, das Sie stundenlang üben. Das sogenannte Eindampfen in die Vorspringen.
Oh ja.
Das wird im Logbuch ganz ehrfürchtig als die Mutter aller Hafenmanöver bezeichnet.
Zu Recht.
Nur um das mal für uns Landratten irgendwie zu übersetzen. Stell dir vor, du versuchst dein Auto in eine winzige Parklücke zu zirkeln.
Mhm.
Aber die Straße unter dir ist ein Laufband, das ständig die Richtung ändert. Und der Wind drückt dich permanent von der Seite weg.
Ein schrecklicher Gedanke.
Ja, oder? Beim Boot nutzt du dann die Motorkraft ganz gezielt gegen ein festgemachtes Seil, um das Schiff auf engstem Raum quasi wie um so einen Drehpunkt herumzuschieben.
Mhm.
Ein winziger Fehler am Gashebel oder am Steuerrad und du knallst mit voller Wucht gegen die Keilmauer oder eben gegen das Nachbarboot.
Und genau deshalb reicht es eben nicht, dieses Manöver nur einmal theoretisch auf so einer Tafel aufzuzeichnen.
Nee, das muss man fühlen.
Der Skipper lässt die Crew das so oft fahren, bis diese motorischen Abläufe wirklich fest im Kleinhirn abgespeichert sind. Die bewusste Steuerung wird also komplett an das Unterbewusstsein abgegeben.
Das bringt mich direkt zu einer Szene bei einer Nachtfahrt nach Burgstaaken. Die hat mich beim Lesen wirklich stutzig gemacht.
Mhm, erzähl.
Also es ist stockdunkel und sie üben Navigation. Und der Skipper zwingt die Crew, komplett ohne den elektronischen Kartenplotter zu navigieren. Also komplett ohne das GPS-Navi.
Nur auf Sicht.
Ja, nur auf Sicht. Mit Kreuzpeilungen über so einen Handpeiler, der klassischen Papierseekarte und dann noch diesem mühsamen händischen Einberechnen einer magnetischen Missweisung von plus 4,5 Grad.
Hm, sehr anspruchsvoll.
Als ich das gelesen habe, dachte ich erst, hey, das ist doch eigentlich grob fahrlässig. Warum soll man das Navi ausschalten, wenn es doch funktionstüchtig an Bord ist?
Ja, das denkt man im ersten Moment.
Aber je länger ich darüber nachdenke, zwingt er sie hier nicht eigentlich dazu, eine eigene innere Landkarte aufzubauen, einfach weil Maschinen unter Stress ausfallen können?
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Aber das greift eigentlich noch etwas tiefer in unsere kognitive Architektur ein.
Okay.
Wir nennen das in der Psychologie räumliche Repräsentation. Wenn wir uns blind auf Technik verlassen, also in diesem Fall auf den Kartenplotter auf dem Bildschirm, dann lagern wir unser räumliches Denken komplett an diese Maschine aus.
Ah, wir schalten das Gehirn quasi ab.
Genau. Wir konsumieren dann nur noch ein fertiges Ergebnis. Also einen kleinen blinkenden Punkt auf einer digitalen Karte. Das Gehirn wird einfach faul.
Mhm.
Wenn dann unter Stress die Technik plötzlich ausfällt, bricht sofort Panik aus. Einfach, weil das mentale Modell der Umgebung in unserem Kopf schlichtweg gar nicht existiert.
Das ist eigentlich genau wie bei uns im modernen Berufsleben, oder?
Wie meinst du das?
Naja, wir verlassen uns völlig blind auf unsere digitalen Projektmanagement-Tools oder irgendwelche KI-Zusammenfassungen. Alles läuft super reibungslos.
Mhm.
Aber wehe, der Server fällt mal kurz vor einer wichtigen Deadline aus. Dann bricht im Büro sofort Panik aus, weil plötzlich niemand mehr den eigentlichen Arbeitsprozess oder die Struktur des Projekts im Kopf hat.
Ja, das stimmt. Die innere Landkarte fehlt dann einfach.
Das ist echt eine hervorragende Parallele. Dieses manuelle Navigieren in der Nacht auf der Ostsee ist kognitiv extrem teuer.
Was heißt das genau, kognitiv teuer?
Sie müssen Leuchtfeuer in der Dunkelheit suchen, die Blinktaktung zählen, um sie überhaupt zu identifizieren, dann noch Winkel berechnen und das alles mit einem Bleistift auf feuchtes Papier übertragen.
Klingt nach richtig harter Arbeit.
Ist es auch. Aber dieser Aufwand zwingt das Gehirn, die Umgebung aktiv zu verarbeiten. Sie verorten sich selbst in Relation zur echten Gefahr, also den Untiefen oder der Küste.
Anstatt nur stumpf auf ein Display zu starren. Exakt. Und wenn dann in der Prüfung der Stresspegel extrem steigt, haben Sie ein tiefes, dreidimensionales Fundament, auf das Sie intuitiv zurückgreifen können.
Und diese innere Landkarte wird ja dann auch extrem schnell auf eine richtig harte Probe gestellt.
Oh ja.
Das Training verläuft anfangs ja noch bei blauem Himmel und Kaffee, geradezu idyllisch.
Fast schon wie Urlaub.
Genau, doch am Dienstag kippt das Wetter. Und zwar gewaltig. Die Realität greift ein und dreht den Schwierigkeitsgrad gnadenlos nach oben.
Da wurde es ernst.
Der Wind frischt auf, Böen bis 27 Knoten auf, das entspricht Windstärke 6. Der Skipper lässt dann noch sicherheitshalber im Hafen das dritte Reff ins Großsegel einbinden, um die Segelfläche einfach drastisch zu verkleinern.
Eine sehr weise Entscheidung.
Ja. Draußen auf dem Wasser liegt die Yacht dann extrem stark auf der Seite. Wellen schlagen krachend in das Cockpit.
Mhm.
Und genau bei diesen echt harschen Bedingungen wollen sie das Bojenmanöver üben, also diese Simulation von einem Mann-über-Bord-Szenario.
Ein extrem ambitioniertes Vorhaben bei den Bedingungen.
Und es geht auch schief. Das Logbuch beschreibt da ein echtes Chaos. In der Wende, also wenn das Boot mit dem Bug direkt durch den Wind geht, schlagen die unter enormer Spannung stehenden Schoten, also die dicken Seile, unkontrolliert um sich.
Gefährlich.
Total. Sie verhaken sich dann. Das Manöver muss abgebrochen werden. Und dann fällt die dicke Rettungsboje so unglücklich aus ihrer Halterung ins Wasser, dass die Metallkonstruktion der Halterung sich völlig verbiegt.
Krass.
In diesem Moment trifft der Skipper eine sofortige Entscheidung. Er bricht das Training komplett ab. Er notiert dazu im Logbuch nur den extrem trockenen Satz: Das hier ist keine demokratische Veranstaltung.
Klare Ansage.
Ja, er übernimmt sofort das Ruder und fährt die Crew sicher zurück in den Hafen.
Lass uns hier mal ganz kurz innehalten. Denn genau in dieser Sekunde kippt die psychologische Dynamik an Bord komplett.
Okay.
Was wir hier sehen, ist der absolut notwendige Wechsel von einer komplexen Lernumgebung rein in eine akute Gefahrensituation.
Das heißt, der eigentliche Lerneffekt ist in dem Moment sowieso gleich null.
Absolut null. Wenn eine echte physische Gefahr droht, also das Boot kränkt extrem, Metall verbiegt sich, schwere Seile peitschen durch die Luft, dann feuert die Amygdala im Gehirn der Crewmitglieder Warnsignale auf absoluten Hochtouren.
Da geht dann nichts mehr rein.
Richtig. Das Gehirn ist durch den Lärm, diese krasse Schräglage und das Adrenalin völlig blockiert. Da geht kein einziger neuer Lerninhalt mehr rein.
Mhm.
Wenn der Skipper jetzt weiter auf einen demokratischen Lernprozess pochen würde, also nach dem Motto, was glaubt ihr denn, was wir jetzt gemeinsam tun sollten, dann würde er das Vertrauen der Crew komplett zerstören.
Ha, verstehe. Sein autoritärer Führungsstil, also dieses Abbruch, ich übernehme, ist in dieser Sekunde der einzige Weg, um psychologische Sicherheit zu bewahren?
Genau das. Er signalisiert seinem Team ganz klar, ich habe die absolute Kontrolle, ich lasse nicht zu, dass euch etwas passiert.
Er schafft also die psychologische Sicherheit, indem er die physische Sicherheit völlig kompromisslos erzwingt.
Ja.
Aber genau das macht den nächsten Tag im Logbuch ja umso faszinierender. Das Wetter beruhigt sich wieder, doch der Skipper ändert plötzlich seine Taktik drastisch.
Mhm.
Er fängt an, die Crew aus dem Nichts heraus extrem streng und pingelig abzufragen, also fast schon unangenehm. Er notiert da selbstkritisch, dass er sich verhält wie ein SKS-Prüfer.
Ein harter Kontrast.
Ja, total. Das wirkte auf mich beim Lesen fast schon widersprüchlich. Also zuerst bricht er das Training ab, um sie vor Stress zu schützen, und nur einen einzigen Tag später setzt er sie künstlich enormem psychologischen Druck aus.
Mhm.
Warum diese harte Wende?
Weil er genau den Unterschied kennt. Den Unterschied zwischen unkontrollierbarer Gefahr und einer kontrollierten Stresssimulation.
Ah, okay.
Was er hier anwendet, nennt man in der Psychologie Inokulation. Das ist wie so eine Art mentale Schutzimpfung.
Eine Impfung gegen Stress.
Genau. Er weiß ja, dass die echten Prüfer am Freitag keine Kuschelbären sein werden.
Wissen ganz entspannt im Hafen abzuspeichern, das nutzt dir draußen auf See unter Prüfungsbedingungen absolut gar nichts.
Stimmt. Du musst dieses Wissen blitzschnell abrufen können, während jemand mit strengem Blick, einem Klemmbrett und rotem Stift direkt neben dir steht und jeden Handgriff bewertet.
Der Skipper trainiert also an diesem Tag gar nicht mehr primär das Segeln?
Nee.
Er trainiert das Nervensystem der Crew.
Exakt. Er impft sie mit kleinen, kontrollierten Dosen von Stress, damit das Immunsystem des Gehirns quasi Antikörper gegen die Panik bildet.
Wow.
Er konditioniert sie darauf, trotz dieser Cortisolausschüttung, die so ein strenger Prüfer unweigerlich auslöst, rational zu bleiben. Rational zu denken und klar zu kommunizieren.
Mhm.
Er nutzt also das Vertrauen, das er am stürmischen Dienstag aufgebaut hat, um sie am Mittwoch mental richtig an ihre Grenzen zu bringen.
Und all dieses mentale Gewichtheben in der Muckibude, die echten Stürme und diese fiktiven Stresstests, das gipfelt dann unweigerlich in einem einzigen Moment.
Dem Tag der Wahrheit.
Dem Freitagmorgen in Heiligenhafen. Der Tag der Prüfung. Die Prüfer betreten am Servicesteg das Deck der Kalamista.
Mhm.
Das Wetter ist eigentlich ein Geschenk, also gnädige 11 bis 14 Knoten Wind, das ist weit entfernt von dem krassen Sturm, den sie Tage zuvor überlebt haben.
Ein Glück.
Aber die nervliche Anspannung an Bord, die ist förmlich greifbar, fast schon toxisch.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Und interessanterweise liegt der Fokus des Logbuchs in diesem Moment extrem stark auf dem Skipper selbst. Er beschreibt da, wie er leidet wie ein Hund.
Mhm.
Er steht am Rand, er sieht jeden winzigen Fehler schon meilenweit im Voraus kommen, sieht, wenn jemand das Ruder eine Sekunde zu spät einschlägt, aber er ist zur absoluten Passivität verdammt. Er darf nicht eingreifen.
Das ist wirklich die ultimative Ohnmacht für jeden Ausbilder.
Das glaube ich sofort.
Du hast diese Menschen tagelang geformt, du kennst ihr Potenzial genau. Aber in der Arena müssen sie dann komplett alleine kämpfen.
Und dann passiert genau das, was man einen absoluten Albtraum nennt.
Oh ja.
Ein Crewmitglied ist mitten im Manöver. Der Prüfer steht direkt daneben, beobachtet alles mit Argusaugen. Und in purer Panik reißt dieses eigentlich über Tage hinweg hervorragend trainierte Crewmitglied den schweren Schalthebel des Motors ohne jede Pause direkt von der Vorwärtsfahrt in die Rückwärtsfahrt.
Autsch.
Die Mechanik streikt sofort. Das Getriebe blockiert mit einem lauten Ruck. Nichts geht mehr. Das Schiff treibt einfach.
Der Worst Case.
Stell dir vor, du bist in deiner wichtigsten Prüfung, dein Herz rast und du reißt buchstäblich das Getriebe der Yacht aus der Verankerung.
Hier blicken wir direkt in den Abgrund der extremen Stresspsychologie. Das ist wirklich ein Paradebeispiel für kognitiven Overload und den berüchtigten Tunnelblick.
Aber wie kann das überhaupt passieren? Das war doch jetzt keine wahnsinnig komplexe kognitive Aufgabe, sondern einfach ein physischer Kraftakt.
Hm.
Warum schaltet das Gehirn auf so brachiale Gewalt, wenn eigentlich ein ganz sanftes Feingefühl beim Schalten gefragt ist?
Lass mich das mal mit einer Analogie aus der Technik erklären. Stell dir vor, du hast auf deinem Computer 50 hochkomplexe Programme gleichzeitig offen.
Okay, kenne ich.
Genau. Das Antivirenprogramm läuft im Hintergrund, drei Videos rendern gleichzeitig. Der Browser hat 100 Tabs offen.
Mhm.
Der Arbeitsspeicher, also der RAM, der ist komplett am Limit. Und dann versuchst du, ein ganz feines, filigranes Dokument zu speichern.
Und das System stürzt ab.
Exakt. Es stürzt ab und reagiert völlig irrational. Und genau das passiert im Gehirn bei Prüfungsangst.
Ah, okay.
Eine strenge Prüfungskommission ist für unser limbisches System, evolutionär betrachtet, eine lebensbedrohliche Situation.
Ernsthaft?
Wie ein Säbelzahntiger.
Ja, ganz genau.
Der Körper wird komplett mit Adrenalin geflutet, um uns für Kampf oder Flucht bereit zu machen.
Und für Kampf oder Flucht braucht man halt keine feinen Fingerbewegungen.
Richtig. Der präfrontale Kortex, also der Teil unseres Gehirns, der für logisches, kleinteiliges Denken und eben auch für die bewusste Feinmotorik zuständig ist, der wird quasi vom Netz genommen.
Mhm.
Die Amygdala übernimmt komplett das Steuer. In der Panik spürte der Prüfling einfach, dass das Manöver außer Kontrolle gerät. Das Gehirn wollte die Situation sofort retten.
Und da die feinen kognitiven Filter abgeschaltet waren, griff das System auf den evolutionären Standard zurück, roher Muskelkraft.
Genau. Der Hebel wurde einfach brutal durchgerissen. Ein Überlebensreflex am völlig falschen Ort.
Das ist faszinierend und tragisch zugleich. Aber weißt du, was mich an dieser Szene am meisten beeindruckt hat?
Was denn?
Die Reaktion des Skippers. Er leidet zwar extrem, aber in dieser absoluten Krisensituation funktioniert er wie eine kalte Maschine.
Hm.
Richtig dicken, schweren Schraubenschlüssel hinunter in den heißen, lauten Maschinenraum.
Um das Getriebe unter Deck händisch zu entriegeln.
Ja.
Und das alles, während oben die Prüfer mit ihren Klemmbrettern stehen und warten und die Uhr unerbittlich tickt.
Und genau diese Aktion des Skippers ist entscheidend. Und zwar nicht nur technisch, sondern vor allem psychologisch.
Wieso psychologisch?
Er konnte den kognitiven Kurzschluss des Prüflings ja nicht verhindern. Dafür war er als Beobachter einfach zu weit weg. Aber durch sein sofortiges, präzises Eingreifen mit dem Werkzeug tut er etwas Essentielles. Er rettet die formale Struktur der Prüfung.
Ah, er verhindert, dass die Prüfer das Ganze sofort abbrechen. Exakt. Er kauft der Crew einfach Zeit. Er gibt ihnen die extrem wertvolle Chance, nach diesem massiven Schock ganz kurz durchzuatmen, diesen Tunnelblick zu durchbrechen und das Manöver doch noch fortzusetzen.
Wahnsinn.
Hätte er auch nur kurz gezögert oder wäre er selbst in Panik geraten, wäre die Prüfung in dieser Sekunde für alle vorbei gewesen. Das ist wirklich wahre Meisterschaft in der Führung.
Und diese unglaubliche Rettungsaktion, die führt uns unweigerlich zur Auflösung dieses Turns. Wir haben jetzt von Schweiß, Sturm, blockierten Getrieben und dieser mentalen Inokulation gehört.
Mhm.
Wie endet die Realität dieses Prüfungstages? Die Antwort des Logbuchs ist da erfrischend ehrlich und völlig ungeschminkt.
Es haben nicht alle bestanden, oder?
Nee, leider nicht. Die Prüfung endet mit einem harten Urteil. 3 der 4 Crewmitglieder des Bocholter Yachtclubs bestehen und dürfen sich über ihren hart erkämpften SKS freuen.
Immerhin.
Aber eine Person fällt durch. Es lag an einem ganz bestimmten Hafenmanöver, dem 2. Anleger. Es wollte an diesem Tag einfach ums Verrecken nicht klappen. Das Boot lag nicht richtig, der Wind drückte rein und die Prüfer blieben konsequent und ließen die Person durchfallen.
Das ist hart. Aber die Realität einer Prüfung spiegelt eben nicht immer den Schweiß der Vorbereitung so schön linear wider.
Genau. Aber was mich wirklich umgehauen hat, ist die Art und Weise, wie das Logbuch dieses Scheitern dokumentiert. Da gibt es absolut kein Selbstmitleid.
Sehr gut.
Keine Vorwürfe an die angeblich zu strengen Prüfer. Keine Ausreden über das schlechte Wetter. Stattdessen folgt eine glasklare, fast schon analytische Reflexion.
Was schreiben Sie?
Denken, lenken, Gas geben, das sei die Formel, die Sie bei anderen Routiniers so beobachtet haben. Sie ziehen einfach das nüchterne Fazit, dass Sie in der knappen Vorbereitungswoche einfach nicht genug Gelegenheiten hatten, exakt dieses hochkomplexe Manövrieren in engen Hafenbecken bei so viel Wind zu üben.
Mhm.
Es fehlte schlicht an spezifischer Wiederholung für dieses eine spezielle Szenario.
Verstehe.
Ich bewundere diese Reife ungemein. Wie geht man so wahnsinnig konstruktiv mit so einem Scheitern um? Sie fassen das Ergebnis ja einfach nur zusammen mit dem motivierenden Satz, da geht doch noch was.
Das ist wirklich der Kern von echter psychologischer Resilienz und einer außergewöhnlich gesunden Fehlerkultur.
Ja, total.
Eines muss uns klar sein. Eine bestandene Prüfung, ob das jetzt auf See ist, in der Universität oder in einem Assessment Center, das bescheinigt immer nur eine Momentaufnahme der Kompetenz.
Mhm.
Ganz genau. Er wirkt wie ein extrem präzises Diagnosetool. Er zeigt exakt auf, wo die Grenzen des aktuellen Systems und des bisherigen Trainings liegen.
Das Durchfallen markiert also genau den blinden Fleck auf der inneren Landkarte.
Besser kann man es nicht sagen. Dass 75% der Crew bestanden haben, nachdem sie von diesen kleinen Jollen auf eine seegängige Yacht gewechselt sind, Stürmen getrotzt haben und blockierte Getriebe überlebt haben, das ist objektiv betrachtet ein enormer Triumph der Vorbereitung.
Definitiv.
Aber der Umgang mit den restlichen 25%, also mit dem Durchfallen, das zeigt den wahren Charakter dieser Gruppe.
Weil sie nicht dem Prüfer die Schuld geben.
Richtig. Sie behalten die Handlungsmacht. Sie machen sich eben nicht zum Opfer der Umstände. Sie sagen einfach, okay, wir müssen denken, lenken, Gas geben, bei starkem Wind noch öfter in der Muckibude trainieren.
Mhm.
Das ist das einzige Fundament, um beim nächsten Mal sicher zu bestehen.
Wow. Diese Reise der Calamari-Star hat uns wirklich auf einen extrem tiefen Tauchgang durch die menschliche Psyche mitgenommen.
Oh ja.
Wir haben gesehen, dass echte, belastbare Kompetenz unter Druck niemals im luftleeren Raum entsteht. Es ist immer ein hartes Wechselspiel.
Mhm.
Zuerst dieser beharrliche Drill in der mentalen Muckibude, wo man die motorischen Grundlagen legt. Dann die plötzliche Konfrontation mit der harten Realität, also dem unkontrollierbaren Sturm.
Ja.
Und schließlich der Umgang mit dem extremen mentalen Stress, wenn die Prüfer an Bord kommen und das Gehirn im Angesicht der Bewertung plötzlich in diesen archaischen Überlebensmodus schalten will.
Es ist im Grunde ein Labor für menschliches Verhalten unter extremer Belastung. Die Struktur bröckelt unweigerlich unter Druck. Aber wenn das Fundament aus der Muckibude tief genug reicht und diese innere Landkarte existiert, dann stürzt das Gebäude eben nicht ein.
Und genau das ist der Punkt, den du für dich in deinen Alltag mitnehmen kannst. Wir alle haben doch unsere ganz persönlichen SKS-Prüfungen im Leben, oder?
Absolut.
Vielleicht ist es nicht der peitschende Wind draußen auf der Ostsee, aber es ist das entscheidende Meeting mit dem Vorstand, eine gewaltige Präsentation oder ein Projekt, bei dem plötzlich alle Systeme ausfallen.
Mhm.
Und dann musst du komplett blind, ohne dein gewohntes digitales Navi, einfach navigieren. Dann zeigt sich, ob du dich nur auf den Autopiloten verlassen hast oder ob du den Raum wirklich verstanden hast.
Genau so ist es.
Zum Abschluss dieser ganzen Geschichte gibt es noch so ein Bild im Logbuch, das mich echt nicht mehr loslässt.
Erzähl.
Die Prüfung ist vorbei. Es regnet in Strömen. Eines der Crewmitglieder hat gerade erfahren, dass es leider nicht gereicht hat. Die Stimmung könnte eigentlich am absoluten Tiefpunkt sein.
Hm?
Und was macht der alte Skipper? Er geht runter in den Salon und öffnet für alle eine Flasche Schaumwein.
Stark.
Ja. Und dass er in der Aufregung dabei noch eine offene Flasche Cola über den Tisch kippt, das macht das Bild eigentlich nur noch sympathischer und menschlicher.
Total.
Es wird angestoßen auf die gemeinsame Reise, auf den Schweiß und auf das Erlebte, völlig unabhängig von diesem Stempel auf dem Papier.
Das ist eine sehr schöne Geste.
Finde ich auch. Aber das bringt mich noch zu einem völlig anderen letzten Gedanken, den ich dir heute gerne mit auf den Weg geben möchte.
Mhm.
Wir reden bei Prüfungsstress ja immer darüber, wie wir selbst dem Druck standhalten können, wie wir unseren eigenen Tunnelblick verhindern. Aber frag dich mal, wie oft bist du eigentlich in der Rolle des Skippers?
Guter Punkt.
Wie oft siehst du Kollegen, Freunde oder Mitarbeiter in genau diesen kognitiven Overload rutschen? Wenn bei ihnen buchstäblich das Getriebe blockiert.
Mhm.
Und was tust du dann? Stehst du daneben und bewertest sie fehlerfokussiert und kalt wie so ein Prüfer mit dem Klemmdrett? Oder erkennst du, dass sie gerade einfach ihre innere Landkarte verloren haben und greifst symbolisch zur 24er-Nuss, um ihnen die Struktur zu retten, damit sie wieder atmen können?
Mhm.
Wahre Kompetenz unter Druck bedeutet vielleicht nicht nur, selbst perfekt zu funktionieren, sondern eben den Menschen neben dir aus dem Treibsand zu ziehen. Denk da mal drüber nach. Schön, dass du heute wieder bei unserer Analyse dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal.